Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallihallo. Die Flut der Zahlen zur Corona-Pandemie in den Medien. Welche Zahlen euch weiterhelfen? Und welche nicht?
Ungewöhnliche Reaktionen auf die Werbeflaute. BuzzFeed Deutschland sucht einen Käufer.
Projekt aus Bayern, wie Startups und Lokalmedien rund um die Corona-Pandemie zusammenarbeiten.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde. Was mit Medien?
Die erste Meinung
kommt heute von den Journalistikprofessoren Klaus Meyer und Vincent Wiss. Nach eigenen Worten haben sie sich an eine erste grobe Analyse der journalistischen Berichterstattung zum Coronavirus in Deutschland und der Schweiz gewagt. Darin stellen sie den Medien ein nicht ganz so glanzvolles Zwischenzeugnis aus. In einem Gastbeitrag auf media.de wünschen sich die Wissenschaftler daher eine Rückbesinnung auf journalistische Kerntugenden. Zitat: Wir befinden uns spätestens seit Anfang April mitten in einer Phase, in der Journalismus zu seiner Pflicht zurückkehren und mehr Eigenkompetenz, Distanz, Recherche und Vielfalt zeigen muss. Was viele Menschen jetzt als wohltuend empfinden, dass in der politischen Auseinandersetzung kein Streit allein um des Streits willen provoziert wird, wie so oft in den letzten Jahren, könnte durchaus beibehalten werden. Aber ein öffentlicher Streit um den intensiven Austausch von Argumenten willen gehört zur Demokratie wie Wasser zum Leben.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Im ersten Moment, da habe ich mich ja gefragt, ist denn das nicht vielleicht überhaupt gar nicht so der richtige Zeitpunkt für eine solche erste Leistungsbeurteilung? Wir stecken doch irgendwie gerade noch so mittendrin in der Corona-Krise, also mittendrin in der Prüfungsphase sozusagen. Ist es nicht ein bisschen früh da für so ein solches Zeugnis? Ich finde aber unterm Strich nein. Und das liegt auch und vor allem daran, wie Klaus Meyer und Vincent Wiss ihre Kritik artikulieren und auch herleiten, mit wissenschaftlicher Ruhe, sachlichem Ton, nicht anklagend und konstruktiv nämlich. Da arbeiten sie 5 zentrale Defizite heraus, mit Blick unter anderem auf den journalistischen Umgang mit Zahlen, kommen wir heute nochmal zu, einen ausgeprägten Fokus der Berichterstattung auf Einzelfälle statt auf grundlegende Strukturen, die Transparenz der Berichterstattung, die Vielfältigkeit der Auseinandersetzung und die Virologen als neue unfehlbare Medienstars. Also wenn euch die Einzelheiten interessieren, empfehle ich euch die Lektüre sehr. Nach eigenen Worten geht es den beiden Journalistikforschern in ihrem Beitrag ja vor allem darum, kritische Denkanstöße zu geben, weil sie denken, dass gerade jetzt im Auge des Orkans ein Blick auf den Journalismus von außen wichtig ist. Ich finde, ein solcher Blick aus der Distanz ist eine Bereicherung, die uns Medienschaffen auf jeden Fall helfen kann. Ich jedenfalls habe mehr als einen Denkanstoß mitgenommen.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das datengetriebene, das dateninformierte Medienmagazin.
Viele Medien, die liefern sich ja gerade ein Rennen um neue Zahlen zur Corona-Pandemie. Für Nutzerinnen und Nutzer ist die Zahlenflut aber nur bedingt hilfreich. Die kann ja sogar auch in die Irre führen. Welche Zahlen helfen weiter und welche nicht? Das ist jetzt unser Thema.
Ja, da gibt es ja so viel, ne? Also einmal, da haben wir die Zahl der Infizierten, die Zahl der Toten, die Zahl der Genesenen. Meiner Meinung nach liest man davon noch viel zu wenig. Aufgeschlüsselt das Ganze dann jeweils nach Ländern, Bundesländern, Kreisen, Städten. Was haben wir noch? Trends von Zuwächsen und Abnahmen, die Dauer der Verdopplung der festgestellten Erkrankungen durch das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 und immer frisch, immer aktuell, stündlich aktualisiert, gerne auch als Push-Meldung. So kennen wir sie, die Medien.
So ist es. Und einige Mediennutzer, die nehmen das dankbar auf, hängen quasi am Tropf dieser Zahlen, um sich möglichst quasi sekundenaktuell instant in Bild zu machen. Andere, die gehen aber quasi in so eine Art News-Verweigerungsmodus, um Abstand zu gewinnen, weil es einfach zu viel ist. Ich weiß nicht, in welche Kategorie ihr da so gehört, könnt ihr einmal für euch überlegen.
Wir wollen euch jetzt so eine Art akustischen Beipackzettel an die Hand geben, damit ihr etwas entspannter euch auch mit den nächsten Zahlenmeldungen beschäftigen könnt. Aufklärung, welche Zahlen helfen und welche Zahlen eher in die Irre führen, das kommt jetzt von Jens Schröder. Er ist freier Journalist, Datenanalyst und seine Analysen sind zum Beispiel seit 10 Jahren bei media.de zu lesen und heute Abend ist er live bei uns. Guten Abend, Jens.
Hallo.
Ja, in vielen Medien liegt der Fokus auf die Zahl der Infizierten und auf die Zahl der Toten. Wie sinnvoll ist das?
Meiner Meinung nach wenig sinnvoll bis gar nicht sinnvoll. Denn wenn wir, wie wir alle ja eigentlich inzwischen wissen, sagt diese Zahl nicht viel aus, weil man eben die ganze Dunkelziffer nicht kennt. Man weiß eben nur, wer positiv getestet wurde und nicht wirklich, wer sich infiziert hat. Das heißt, in Wirklichkeit sind es ja viel mehr Leute, die sich mit dem Virus schon infiziert haben.
Dazu kommt, dass man ja eigentlich auch nicht weiß, also wer überhaupt, wie viele überhaupt getestet wurden. Man kriegt ja dann sozusagen nur die infizierten Zahlen und auch wie viele Negativproben es gibt. Das weiß man ja auch nicht, oder?
Ja, inzwischen weiß man das. Also das Robert-Koch-Institut veröffentlicht solche Zahlen in ihren Berichten mittlerweile auch. Aber es wird von den Medien eigentlich noch sehr wenig aufgegriffen. Und was meiner Meinung nach auch viel wichtiger wäre, wenn man schon diese Zahl der Infizierten unbedingt melden will, dann sollte man doch dazu übergehen und die Zahl der aktuell Infizierten nehmen. Also wie Daniel ja eben schon korrekt gesagt hat, er liest zu wenig über die Zahl der Genesenen. Das ist ja das Entscheidende. Weil wenn die Zahl der Neuinfizierten geringer steigt als die Zahl der Leute, die inzwischen wieder genesen sind, dann schrumpft ja die Zahl der aktuell Infizierten von Tag zu Tag. Und das ist ja, letztlich wäre das ja was, was den Leuten Mut macht. Denn die Zahl der insgesamt Infizierten, die kann ja nur nach oben immer steigen, immer steigen.
Eine Grafik, die ja, glaube ich, jetzt so die bekannteste jetzt zur Corona-Pandemie ist, ist die Flattening the Curve-Grafik. Und das Interessante ist, daraus leitest du eine andere Zahl ab, die deiner Meinung nach viel wichtiger ist. Worum geht es da?
Also meiner Meinung nach ist eben das Entscheidende, warum wir diese ganzen Maßnahmen ja gerade durchführen, warum wir Abstand halten müssen, zu Hause bleiben sollen, etc., etc., hat ja nur den einen einzigen Grund, und zwar das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Aber aus der Zahl der positiv Getesteten oder Infizierten kann man ja überhaupt nicht ablesen, inwiefern das Gesundheitssystem in Form der Intensivstationen belastet oder nicht belastet ist. Daher habe ich dann mal ein bisschen recherchiert und bin auf Zahlen gekommen, die von der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin erhoben werden. Und zwar haben die ein Intensivregister, wo Kliniken dazu angehalten werden. Demnächst soll es sogar Pflicht werden, hat zumindest der Bundesgesundheitsminister plant, dass das Melden dieser Zahlen da Pflicht wird. In diesem Intensivregister wird tagesaktuell erfasst, wie viel freie Betten auf Intensivstationen es gibt und wie viel Covid-19-Patienten es auf diesen Intensivstationen gibt. Und das ist meiner Meinung nach das Spannende und Entscheidende.
Wie kannst du denn einschätzen für uns mal, wie sieht es denn aktuell überhaupt mit den Intensivpatienten aus, wenn man das überhaupt sagen kann? Du hast gerade schon angedeutet, dass da quasi die Datenquelle ein bisschen auch umgestellt wird.
Ja, es ist so, dass also seit heute gibt es da wieder aktuelle Zahlen. Die haben dieses Intensivregister auf eine neue technische Plattform gestellt. Deswegen gab es ein paar Tage lang keine neuen Zahlen. Stand heute Morgen gab es auf diesen Intensivstationen der Kliniken, die das gemeldet haben, gab es 1888 Patienten. Das ist natürlich jetzt irgendwie eine Zahl, mit der man nicht viel anfangen kann. Es haben auch 680 Kliniken teilgenommen von insgesamt fast oder über 1100. Dementsprechend ist da noch Luft nach oben. Aber das Entscheidende ist, es gibt 1888 Patienten, aber noch 7000 freie Betten auf diesen Intensivstationen, die das gemeldet haben. Das heißt, diese Zahl der Patienten könnte noch um ein Vielfaches steigen, im Bundesdurchschnitt muss man dazu sagen. Und das System wäre immer noch nicht an seiner Kapazitätsgrenze. Und ich finde, das ist was sehr Ermutigendes, wenn man sich noch dazu die anguckt, wie sich diese Zahlen entwickelt haben in letzter Zeit, dann ist die Zahl der Patienten zwar schon angestiegen, aber nicht dramatisch angestiegen. Und die Zahl der freien Betten allerdings ist nicht kleiner geworden. Und das finde ich, ist beides zusammen, sind das eigentlich entscheidende Zahlen, die eben auch zeigen, dass diese ganzen Maßnahmen, die durchgeführt werden, tatsächlich wirken und das System eben noch lange nicht an seine Kapazitätsgrenzen gekommen ist und es hoffentlich auch nicht tun wird.
Was viele Medien ja mittlerweile auch machen, sie geben die Zahl an, wie viele Tage es dauert, bis in einem Bundesland oder auch vielleicht auch in einer ganzen Nation sich die Zahl der Infizierten verdoppelt. Zum Beispiel für China wird das gerade mit über einem Jahr angegeben. Ist das ein sinnvoller Vergleich, um auch so ein bisschen zu gucken, wo stehen die unterschiedlichen Länder?
Ja, ich weiß es nicht. Man kann natürlich, wenn man sich jetzt vor Augen führt, dass so eine Infektion vielleicht ungefähr 14 Tage dauert und dann ist man wieder genesen, wenn man jetzt nicht wirklich schwer erkrankt und ins Krankenhaus muss, dann würde so eine Zahl natürlich insofern was bringen, weil man sich dann natürlich ausrechnen kann, wenn diese Verdopplungszahl auf mehr als 14 Tage ansteigt, dann passiert das, was ich eingangs beschrieben habe, dass nämlich die Zahl der aktuell Infizierten dann ja automatisch schrumpft. Ja. Aber ansonsten ist das halt so eine fiktive Zahl, diese Verdopplung. Ich weiß nicht, ob das wirklich irgendwie weiterhilft.
Wie sehr traust du denn als ausgewiesener Datenanalyst überhaupt diesen ganzen weltweiten Zahlen? Wo bist du da vielleicht auch skeptisch?
Naja, das Problem ist, dass man sie nicht vergleichen sollte. Ja? Also wenn es jetzt 100.000 Infizierte oder positiv Getestete, besser gesagt, in Deutschland gibt und 100.000 in Italien, dann sind das zwei Zahlen, die sehr auf sehr unterschiedliche Arten zustande gekommen sind, weil es natürlich komplett davon abhängt, wie wird getestet. Das heißt, werden auch schon Leute getestet, die vielleicht nur ein bisschen Husten haben, oder werden auch Leute getestet, deren Angehörige vielleicht infiziert sind, oder wie es in Italien halt wahrscheinlich am Anfang vor allem passiert ist, dass man wirklich nur die getestet hat, die schon Krankheitssymptome zeigen. Und wenn man das eben macht, dann ist die Dunkelziffer natürlich in Ländern, wo wenig getestet wird, deutlich höher als in Ländern, wo viel getestet wird. Und dementsprechend sollte man so internationale Vergleiche besser nicht anstellen.
Das heißt, dein Rat an viele Medien, die ja quasi auch diese Listen gerne veröffentlichen, die sich ja eigentlich auf den ersten Blick fast so ansehen wie der Medaillenspiegel bei Olympia, also wo man automatisch denkt, wer oben steht, ist in dem Fall der Schlechteste. Also das sollte man am besten ganz von seinen journalistischen Angeboten verbannen.
Naja, man müsste es zumindest einordnen. Ne? Also ich finde, es hat mittlerweile, ist es auch ein bisschen, sind manche Medien ein bisschen vernünftiger geworden. Am Anfang kam ihm das ja wirklich so vor, als ob da wirklich stündlich irgendwelche Weltrekorde aus der Leichtathletik vermeldet werden. Mittlerweile, glaube ich, hat da manch einer schon begriffen, dass es vielleicht nicht unbedingt zielführend ist. Aber wenn man solche Zahlen meldet, sollte man das halt immer wirklich einordnen. Was bedeutet diese Zahl? Und so reine Landkarten, ja, die sind zwar eine lustige Spielerei, wo man dann die Welt sieht und für jedes Land die Zahl der positiv Getesteten, aber die Aussagekraft ist da nicht hoch.
Was ist dein Rat für alle, die sich mit den vielen Zahlen vielleicht überfordert fühlen? Wo sollte man vielleicht da nur isoliert hinschauen?
Ja, wenn man sich die Arbeit machen will, dann tatsächlich auf die Zahl der Patienten auf Intensivstationen und auf die Zahl der freien Betten. Da kann man jederzeit dann unter intensivregister.de oder meinetwegen auch auf meinem Blog sehen, wie es um die Kapazitäten auf den Intensivstationen beschieden ist. Aber alle anderen Zahlen mit diesen Infizierten und so weiter, das sollte man ausblenden und sich da nicht verrückt machen. Und wenn, dann wie gesagt, die aktuell Infizierten, ne, weil die Zahl geht nämlich seit 2-3 Tagen schon langsam zurück.
Sagt Jens Schröder. Der Journalist und Datenanalyst sagt, vergesst die Zahl der Infizierten, schaut lieber auf die Zahl der Intensivpatienten. Auf seinem Blog jensschröder.info könnt ihr den Ansatz auch mit ihm diskutieren, wenn ihr mögt. Vorgestellt hat er die Gedanken hier bei Deutschlandfunk Nova. Danke, Jens.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde, was mit Medien?
Was mit Medien? Das an- und verkaufende Medienmagazin.
In der letzten Woche, da haben wir ja schon über die Medienkrise infolge der Corona-Pandemie berichtet. Dahinter steckt ja ein großes Dilemma. Die Zahl der Zugriffe auf journalistische Webseiten, die steigt extrem. Auch beispielsweise die Einschaltquoten im TV. Aber private Medien können das große Interesse nicht in Geld umsetzen, weil der Werbemarkt regelrecht wegbricht.
Ja, schauen wir mal auf die jüngsten Meldungen. Die Südwestdeutsche Medienholding hat zum Beispiel jetzt ganz frisch Kurzarbeit angekündigt. Das ist der Verlag hinter der Süddeutschen Zeitung. Auch Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten gehören dazu. Und ein Geschäftsführer sagt in einer Videobotschaft für die Belegschaft, die Lage ist ernst, sehr ernst.
Und auch das Radio ist betroffen. Der Lobbyverband VNet, der appelliert an Bund und Länder, auch private Radiosender jetzt bitte nicht zu vergessen. Die Rede ist da von einem dramatischen Werbeeinbruch und dieser werde sehr tiefe Spuren hinterlassen.
Wir hatten ja schon vergangene Woche berichtet, dass Facebook Lokalmedien in den USA unterstützt mit Geld. Jetzt gibt es auch 3 Millionen Dollar für europäische Medienhäuser. Und zwar ganz konkret können die sich für Gelder zwischen 5.000 und 50.000 Euro bewerben. Bearbeitet werden die Anträge vom European Journalism Center.
Jetzt schauen wir uns aber eine Meldung aus dieser Woche nochmal genauer an, die, kann man schon sagen, doch ungewöhnlich für die Medienbranche ist. BuzzFeed Deutschland sucht nämlich einen Investor.
Ja, da habe ich auch echt nicht schlecht geguckt, muss ich sagen. Ich kann mich echt noch erinnern, als wir vor 6 Jahren aus einem Berliner Katzencafé von der Eröffnung berichtet haben.
So lange ist das schon her, ach je.
Seitdem gibt es nicht nur viele Katzeninhalte, sondern auch richtig investigativen Journalismus vom Team hier in Deutschland.
Und für die Arbeit im vorletzten Jahr, da ist Chefredakteur Daniel Drepper als Chefredakteur des Jahres 2018 durch das Medium-Magazin ausgezeichnet worden. Im letzten Jahr gab es für die BuzzFeed-Redakteurin Pascal Müller den Nannenpreis in der Kategorie Beste investigative Leistung. Und trotzdem, BuzzFeed Deutschland steht vor dem Verkauf. Im Zuge der Corona-Pandemie besinnt sich die US-Mutter auf ihr Kerngeschäft. Doch statt die Redaktion in Deutschland zu schließen, wird zunächst mal jetzt ein neuer Investor gesucht. Und genau darüber hat Daniel heute Nachmittag mit dem BuzzFeed Deutschland Chefredakteur gesprochen.
Hallo Daniel Drepper.
Guten Tag.
Ja, schön, dass wir kurz noch vor dem Osterwochenende sprechen können. Klingelt das Telefon schon ordentlich mit potenziellen Investoren, die sich für BuzzFeed Deutschland interessieren?
Ja, tatsächlich mache ich im Moment fast nichts anderes, als mit Menschen zu reden, die sich interessieren oder die hören wollen, wie die Lage ist und was denn spannend sein könnte für uns auch bei der Partnersuche. Und ich bin da sehr positiv überrascht, wie viele unterschiedliche Menschen sich tatsächlich bei uns melden. Das freut mich natürlich.
Was ist die meistgestellte Frage von den Interessenten?
Ehrlich gesagt, was letzte Preis? Nein, also es geht tatsächlich so ein bisschen darum, wie in welcher Art von Konstellation kann man zusammenarbeiten? Also soll das irgendwie ein Kauf sein oder Lizenzierung oder Joint Venture oder was auch immer? Da bin ich natürlich erstens ein bisschen überfragt als Redaktionsleiter. Und zweitens ist es aber auch so tatsächlich, was ich jetzt höre von den Kollegen, die das dann am Ende entscheiden, dass das noch recht offen ist. Also BuzzFeed ist tatsächlich an möglichen verschiedenen Kooperationen interessiert. Es geht darum, dass man einen starken Partner in Deutschland findet. Und in welcher Form das dann genau passiert, das muss in den nächsten Wochen entschieden werden.
Dann fangen wir doch nochmal von vorne an. In dieser Woche ist ja der Inhalt einer Mail vom BuzzFeed-Europa-Chef bekannt geworden, dass für Deutschland ein Investor eben gesucht wird. Was steckt genau dahinter?
Dahinter steckt, dass BuzzFeed natürlich als vor allem durch Anzeigenerlöse finanziertes Unternehmen durch die Corona-Pandemie einen großen Einnahmeeinbruch hat und deshalb überlegt, in welchen Bereichen es schwierig wird, das Ganze jetzt die nächsten 3, 6, 9, 12 Monate durchzufinanzieren, wenn kein Profit da ist. Und dann sind natürlich die Büros, die bisher noch nicht voll profitabel waren, diejenigen, über die jetzt am stärksten nachgedacht wird. Das sind Deutschland und Brasilien. Das sind zwei Büros, die unterschiedliche Herausforderungen haben, aber die beide derzeit nicht profitabel sind. Und in Deutschland ist es so, wir haben halt jetzt seit knapp 6 Jahren gibt es jetzt BuzzFeed. Die ersten 5,5 Jahre gab es niemanden, der in Deutschland Anzeigen verkauft hat. So muss man das ganz klar sagen. Es gab einfach niemanden. Es wurde nur daran gearbeitet, Reichweite aufzubauen und die Marke zu stärken. Und jetzt gibt es seit ein paar Monaten eine Kollegin, die macht das auch großartig, wie ich finde. Aber das ist natürlich knapp, wenn jetzt ein paar Monate vor einer Pandemie erst angefangen wurde, Anzeigen zu verkaufen. Dann kann ich verstehen, warum das schwierig ist, das jetzt in der Pandemie durchzuziehen. Und deswegen ist die Idee zu sagen, gibt es jemanden, der das mit uns jetzt durchstehen möchte, damit wir ab nächstes Jahr dann die Gewinne teilen können.
Und diese Idee ist auch ein Stück weit ungewöhnlich für die Medienbranche, finde ich. Normalerweise ist man es ja eher gewohnt, dass Medien, insbesondere internationale Medien, Ableger eher direkt dicht machen, wenn es nicht so läuft, wie man sich es vorstellt.
Ja, also ich finde das natürlich super, dass jetzt nicht einfach nur die Keule kam und gesagt wurde, hier, ihr seid nur 9 Leute, da können wir nächste Woche dicht machen. Arbeitsrecht erlaubt uns das von jetzt auf gleich. Sondern dass gesagt wird, nee, wir wollen alles tun, um Arbeitsplätze zu erhalten. Wir wollen alles tun, um das, was wir jetzt 6 Jahre lang aufgebaut haben, auch irgendwie langfristig zu sichern. Und ich finde den Weg gut. Es ist transparent, das ist offen. Das ist für uns alle natürlich eine Herausforderung, aber besser, als wenn es jetzt dicht wäre.
Du hast gerade schon gesagt, das Team in Deutschland besteht aus 9 Kolleginnen und Kollegen. Was gehört denn konkret alles zu dem Paket BuzzFeed Deutschland?
Ja, also es gibt im Endeffekt 3 Markenkerne. Der eine ist BuzzFeed Deutschland, wie man es vielleicht vor allem kennt. Also Listen, Quizze, Videos, Unterhaltung, ganz klassisch. Dann gibt es einfach Tasty, die größte Foodmarke in Deutschland mit den Top-Down-Videos, die viele wahrscheinlich auch kennen. Und allem, was dazugehört, Bücher, Lizenznehmer, Ähnliches. Und dann natürlich BuzzFeed News, für das ich verantwortlich bin, wo wir seit 3 Jahren jetzt zunehmend aufwendigere, größere, härtere Investigationen machen. Und das sind quasi die 3 Teile, die BuzzFeed in Deutschland ausmachen.
Vielleicht kannst du so einen kleinen Elevator-Pitch machen für potenzielle Investoren. Warum in BuzzFeed Deutschland investieren, in das Paket, was du gerade beschrieben hast?
Wir sind ein extrem kleines und trotzdem sehr erfolgreiches Team. Es ist eine sehr effiziente Mannschaft, die einen sehr, sehr bekannten Namen hat und eine sehr gute Marktdurchdringung für alle 3 Marken, also sowohl im Food-Bereich als auch im Unterhaltungsbereich, als auch im Journalismus. Wir machen dafür, dass wir so ein kleines Team sind, eine wahnsinnig große Reichweite. Ich glaube, das Potenzial, mit BuzzFeed Geld zu verdienen, ist bei weitem nicht ausgeschöpft, weil wir lange Jahre uns darum nicht gekümmert haben. Und jetzt, wenn jemand einsteigt mit einer guten Idee oder einem vorhandenen Netzwerk, da glaube ich, sehr viel rauszuholen.
Was geht jetzt alles gerade so durch deinen Kopf, gerade du als Teamleiter für den Newsbereich? Wenn du dir jetzt die Situation anschaust, die Herausforderungen durch die Corona-Pandemie, aber auf der anderen Seite auch das Interesse an Journalismus, was geht da alles durch deinen persönlichen Kopf?
Ich finde es schön, dass so viele Newsseiten so viel Aufmerksamkeit bekommen und so die Views so hochgehen und Leute Journalismus offenbar brauchen. Gleichzeitig sehe ich natürlich, dass das, was oder den Journalismus, den ich besonders toll finde und der mir wichtig ist und den ich seit Jahren betreibe, dass der wahnsinnig teuer ist, auch wahnsinnig viel teurer ist als Newsjournalismus. Wir haben jetzt vor kurzem eine Recherche veröffentlicht, da haben 3 Kolleginnen ein Jahr lang dran gearbeitet. Die Recherche hat wahrscheinlich am Ende 100.000 Euro gekostet und für 100.000 Euro kann man sehr, sehr, sehr viele News produzieren und sehr, sehr viele Listicles und Unterhaltung produzieren. Und da sehe ich schon echt große Probleme, wenn da nicht genug Leute bereit sind, das weiter zu finanzieren, auch durch die Krise hindurch offen zu halten, weil Strukturen, die einmal zerstört sind, die bauen sich so schnell nicht wieder auf. Und deswegen mache ich mir da schon Sorgen und hoffe, dass es in einem Jahr nicht deutlich schlechter aussieht, als es jetzt aussieht.
Wie viel Geld muss ein Investor mitbringen?
Das weiß ich leider gar nicht. Es kommt tatsächlich stark darauf an, will man die ganze GmbH kaufen und das einfach selber alleine weitermachen? Will man mit BuzzFeed zusammengehen und sagen, man nimmt irgendwie 40% der GmbH und kriegt dann irgendwelche Lizenzinhalte? Da gibt es wahrscheinlich 740 verschiedene Modelle. Ich glaube, es geht vor allem darum, jetzt mit BuzzFeed zusammen zu überlegen, wie kommt man durch die Pandemie, um dann danach die Benefits quasi einzustreichen.
Herzlichen Dank.
Danke auch.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Was mich ja jetzt so zum Osterwochenende irgendwie positiv stimmt, muss ich schon sagen, es berührt mich so ein bisschen, ist ja auch der konstruktive Umgang in der Medienbranche mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die Suche nach einem Investor bei BuzzFeed Deutschland gehört für mich auch irgendwie dazu.
Ja, das ist ja so ein bisschen so das ganze Thema durch die wirtschaftliche Brille geblickt. Aber es gibt ja auch so viele inhaltliche Aspekte, die für die Medien jetzt aktuell eine Herausforderung sind. Nehmen wir mal den Lokaljournalismus. Der besteht ja zum großen Teil darin, dass über das öffentliche Leben vor der Haustür berichtet wird. Und genau das fällt jetzt ja gerade zum großen Teil aus. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es von den Nutzern jetzt gerade mal ganz andere Bedürfnisse,
ja.
Dinge zu erfahren, was vor der eigenen Haustür passiert.
Und so sehr sich da schnell was verändert, müssen sich auch Redaktionen schnell anpassen. Und damit das noch ein bisschen schneller geht, möchten wir euch jetzt ein Projekt aus Bayern vorstellen. Das Media Lab Bayern hat nämlich im Grunde genommen gleich 3 Projekte gestartet, die Medien, vor allem auch den Lokaljournalismus, mit Startups zum Lösen von aktuellen Problemen und Herausforderungen zusammenbringen.
Was da schon konkret bei rumgekommen ist, das verrät uns jetzt Lina Timm. Sie leitet das Media Lab Bayern und ist jetzt live bei uns. Guten Abend, Lina.
Hallo.
Ja, normalerweise gibt es bei euch Förderprogramme für Startups, die insbesondere im Medienbereich unterwegs sind. Auf was für Probleme, Herausforderungen seid ihr in den letzten Wochen in der Medienwelt konkret gestoßen, dass ihr gesagt habt, da müssen wir jetzt nochmal ran und unser Angebot ein bisschen anpassen?
Ja, wir haben uns natürlich sehr schnell angeschaut, wie die Medienbranche jetzt generell reagiert oder was auch die Probleme so sind. Und da wir ja sonst viel mit Innovation zu tun haben, haben wir so ein paar Ideen gesponnen, wie wir ganz konkret weiterhelfen können. Und es ist ein Punkt ja immer, dass die lokalen Medien eigentlich die ersten sind, die von sowas betroffen sind. Also jetzt gerade, wenn die Werbeeinnahmen nicht mehr so fließen. Und die sind aber auch die, die die wenigsten Ressourcen haben, wirklich neue Projekte zu starten. Und dann haben wir uns überlegt, was hilft denn jetzt am besten, denen Geld in die Hand zu drücken oder vielleicht irgendwie Innovationen quasi auf dem Silbertablett zu servieren. Und haben da so ein paar Projekte gestartet. Auf der einen Seite ein Wiki, wo wir Innovationen sammeln über Deutschland, über die Welt hinweg, was gerade passiert. Aber auch eine Open Innovation Challenge oder auch ein User Research, wo wir einfach mal mit Nutzern gesprochen haben, was die denn gerade eigentlich an Informationen brauchen.
Dann lass uns doch vielleicht genau bei dem Thema User Research mal bleiben. Also ihr kümmert euch eben auch um Mediennutzung und habt euch angeschaut, welche Angebote brauchen die Leser, Hörer. In Zeiten von Corona, hast du gerade gesagt, hat sich denn und inwieweit möglicherweise hat sich das Nutzungsverhalten verändert? Und was hast du da jetzt vielleicht auch über die Mediennutzung jetzt in Corona-Zeiten gelernt?
Genau, also wir sind ja sonst immer große Verfechter von dem User-Centric Design, also wirklich die Nutzer mit ins Boot zu holen, wenn man Innovationen entwickelt. Und deswegen haben wir das so ein bisschen vorangestellt und haben qualitative Interviews geführt, beziehungsweise führen lassen von unseren Coaches mit jungen Leuten, mit Bildungsfernen und mit der Risikogruppe der Senioren. Das war ganz spannend, weil diese drei Gruppen haben wir uns rausgesucht und haben eigentlich gar keinen Unterschied gesehen zwischen denen. Sondern wenn, dann ist der Unterschied, da habe ich Leute in meinem Bekanntenkreis oder im Familienkreis, die selber zur Risikogruppe gehören oder um die ich mir Sorgen mache. Dann schaue ich ganz viel Nachrichten, dann informiere ich mich super lokal auch. Und wenn ich mir eigentlich um niemanden Sorgen mache, dann ist mir das Corona-Thema auch relativ wurscht. Und dann hat einer auch so lustig fast gesagt, das Schlimmste ist, dass Fußball nicht mehr läuft.
Dann schauen wir mal auf euer nächstes Projekt. Du hast es nämlich schon erwähnt, die Open Innovation Challenge mit Unterstützung der Bayerischen Staatskanzlei. Was ist das für eine Challenge, die ihr da ausgerufen habt?
Genau, also das gehört mit zu diesem Part von, wir versuchen Innovationen irgendwie wirklich so gut wie möglich allen zur Verfügung zu stellen. Und wir haben uns überlegt, in der Community des Media Lab Bayern sind ja eigentlich so viele Talente, die eigentlich Lösungen bauen können. Das sind die Startups, die wir unterstützen, aber auch andere Talente, die einfach so in dem weiteren Umfeld herumschwirren. Und wir wollten sowas schon ganz lang machen. Und Krisenzeiten sind ja immer auch gute Zeiten, dass Sachen schneller vorangehen. Deswegen haben wir einfach gesagt, wir schreiben eine Open Innovation Challenge aus zu lokalen Infos in Zeiten von Corona. Wirklich gezielt auf sowas wie Wochenblätter, Lokalradios, Lokalfernsehen, also die wirklich wenig Ressourcen haben. Und haben gesagt, schickt uns eure Ideen, Formate, Software oder auch Monetarisierungskonzepte und ihr kriegt ein bisschen Geld dafür.
Und jetzt gibt es, glaube ich, auch schon erste Ergebnisse. Ich hoffe, du kannst schon ein bisschen was verraten. Welche sind das denn?
Ja, genau. Wir haben ganz tolle Einreichungen bekommen. Wir haben gesagt, es muss innerhalb von einer Woche entwickelt werden und haben solche coolen Formatideen zum Beispiel bekommen, wie eine E-Sport-Challenge. Da kann ich zum Beispiel mit Nachbarn oder Freunden ein virtuelles Team bilden und in meiner Wohnung einen Marathon laufen oder bis zum Südpol laufen. Und
vielleicht kann man den Freund ja noch abholen, der da den Fußball gerade vermisst hatte bei eurer anderen Erhebung.
Genau, das zum Beispiel. Und das hat natürlich so einen coolen Gamification-Effekt mit drin und kann man sich auch super vorstellen als Kampagne von lokalem Radio oder auch einem Wochenblatt.
Die Challenge läuft ja noch bis kommenden Dienstag, also am 14. April. Wer sich jetzt über Ostern noch ransetzen möchte, wer kann da wie mitmachen?
Wir suchen auch Softwareideen zum Beispiel. Also wir haben sowas Cooles wie einen Datensatz zu Corona-Fällen, der wirklich auf Kreisebene gleich einbettbar ist oder Gutscheinlösungen oder auch eine Lösung, wo jemand Podcasts über das Festnetztelefon ausspielt, was gerade Leute in Regionen erreicht, die vielleicht nicht so einen guten Internetzugang haben oder sonst nicht an Podcasts rankommen. Das fand ich ganz spannend. Und was wir jetzt noch suchen, ist eigentlich genau das. Also kreative Ideen, wie lokale Informationen schnell und gut an Nutzer kommen, die mit wenig Ressourcen in den Redaktionen umzusetzen sind. Und dafür gibt es bis zu 5.000 Euro. Man kann sich bis Dienstag noch bewerben und dann suchen wir die nächste Runde an Ideen aus. Und die wir schon haben, die gibt es auch ab Dienstag schon bei uns online zum direkten Downloaden. Kostet auch alles nichts.
Und dann hast du vorhin schon gesagt, ihr habt ein Wiki, das Media Lab Innovation Wiki, das ihr jetzt zu Corona-Zeiten besonders nutzt. Was für Wissen sammelt ihr da?
Wir sammeln ganz viele Innovationen, die gerade so passieren. Das war so eine Idee von eigentlich einer Innovationsdatenbank, die wir schon immer hatten, die wir jetzt ein bisschen vorgezogen haben. Da ist zum Beispiel der NDR-Podcast mit dem Herrn Drosten mit dabei und wirklich so Hintergrundberichte. Also wie haben die das aufgesetzt? Mit welcher Technik ging das? Was für Probleme hatten die? Also wirklich so ein Blick in den Maschinenraum von vielen, wie die diese Projekte umgesetzt haben, damit man das eigentlich als Redaktion und Journalist und Chefredakteur gleich nachmachen kann.
Okay, das war jetzt ein kleines Feuerwerk an unterschiedlichen Projekten, die da jetzt in den letzten Tagen und Wochen entstanden sind. Das klingt jetzt nicht so, als ob es bei dir entspannt im Homeoffice gewesen ist.
Nee, tatsächlich hat auch das fantastische Media Lab Team total gerudert, um all das aufzustellen. Aber ich finde das persönlich ja auch irgendwie total cool, dann einfach das Programm, was man geplant hatte, umzuschmeißen und wenn so eine Krise ist, irgendwie das Beste draus zu machen und dann zu überlegen, okay, was macht denn das Lab sonst? Innovationen fördern. Was braucht es denn jetzt? Dann machen wir halt das.
Und die ganzen Projekte, wenn ihr sagt, oh, okay, eins davon interessiert mich besonders, ihr möchtet das nochmal nachvollziehen, die verschiedenen Projekte gibt es über media-lab.de oder ganz kompakt zusammengestellt auf media-lab.de/was-mit-medien. Dort sind nämlich diese Projekte dann auch nochmal gebündelt verlinkt. Vorgestellt hat sie Lina Timm vom Media Lab Bayern. Herzlichen Dank, Lina.
Danke euch.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Herr Perler.
Ja.
Spielmännchen.
Aber gerne.
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Ha, Social Distancing werden wir auch wieder auch heute von uns gelebt, natürlich
ja,
weiterhin.
Definitiv.
Ich befinde mich heute in Köln und du bist in?
In Münster.
In Münster.
WDR, die mir freundlicherweise wie so oft hier Unterstupf gewähren und ein warmes Studio bereitstellen.
Das ist gut. Das ist gut. Mhm. Was ist mit dem obligatorischen Leitungswasser, was wir normalerweise nur externe Gäste bekommen?
Ich glaube, das gibt's ist, das, gibt's ist zur das Zeit jetzt, nicht.
Gibt's zur Zeit nicht. Gut.
Weiß aber nicht, ob das Covid-19 zu tun hat. Oder einfach damit, dass ich mir heute keins geholt habe. Hm. Ich bin ja eigentlich mittlerweile Selbstversorger.
Ach so.
Ja.
Ah, wieder was gelernt. So, wenn das mal eine Quizfrage kommt, weiß ich Bescheid. Herr Pähler und ich stellen uns immer gegenseitig drei Fragen, um uns auch so ein bisschen auf dem Laufenden zu bleiben. Ja, wenn man mal so in mit anderen über Medien spricht, damit man da auch auftrümpfen kann mit Wissen und ihr auch euch messen könnt und feststellen könnt, die beiden, die wissen eigentlich gar nicht so viel.
Ja, gar nicht viel.
Ich habe immer das Gefühl, wenn ich...
Viele werden sagen, bei Pähler habe ich das auch so gewusst. Da brauche ich keinen Quiz mehr auch noch anhören mit dem. Aber da fällt mir ein, kann ich mir eigentlich Dennis Punkte von letztem Mal gut schreiben?
Nein. Nein, da gab es auch nicht viel gut zu schreiben.
Ich nehme alles, was ich kriegen kann.
Ja,
aber ich freue mich sehr, wieder da zu sein.
Okay, ich stelle meine erste Frage.
Ja, mach das.
Und zwar ist es so, es gibt also ein paar Sachen, was ich jetzt ja hier rund um die Corona-Pandemie und die Medien ja wirklich ein bisschen schön finde, ist, dass die Mediennutzung wieder ein bisschen traditioneller ist, ja?
Ja.
Dass wir sie ein bisschen rückbesinnen. Wir haben schon gerade gehört, Fernsehnachrichtenquoten gehen hoch.
Mhm.
Und auch die Printmedien, die wachsen richtig. Und da gab es richtig jetzt so eine Blitzumfrage von der ACMA, die sich mit den Reichweiten von Medien beschäftigt. Also dann immer quasi, wenn eine Zeitung verteilt wird, sind es dann immer hinterher 12 Leser, die da irgendwie bei rumkommen oder so.
Mhm.
Und die haben sich geguckt, insgesamt legen die Zeitschriften um 25% zu. Ich möchte von dir wissen, wenn man in die Segmente schaut, gibt es deutliche Unterschiede. Wer hat gewonnen? Entweder die 14-täglichen Frauenzeitschriften, die klassischen Wochenzeitungen oder die Boulevardblätter.
Wochenzeitungen? Nein, Wochenzeitschriften.
Wochenzeitungen stand hier.
Okay, also Wochenzeitungen wäre zum Beispiel die Zeit.
Mhm.
Ja? Boulevardblätter oder Frauenzeitschriften, die 14-täglichen, so wie...
Ja, 14-tägliche Frauenzeitschriften. Ich glaube, Boulevardblätter ist dann hier so diese also, ganz schlimmen, die dann auch immer, wo immer alle Artikel schon nach zwei Tagen verboten sind.
Ich glaube, ich habe ja da eine Theorie.
Ja.
Die hat mit den geschlossenen Friseursalons und Studios zu tun, wo man normalerweise ja auch durchaus als Mann mal Frauenzeitschriften liest und so.
Ja.
Und jetzt fehlt ganz vielen Leuten das. Ja?
Ich kann da nicht mitreden, Herr Pähler.
Ich kann damit reden. Wenn du mich jetzt sehen könntest, würdest du auch sofort wieder sagen, Herr Pähler, du warst lange nicht beim Friseur.
Ja.
Und deswegen weiß ich auch nicht, was in den aktuellen Ausgaben der Frauenzeitschriften steht. Aber ich schätze, dass die 14-täglichen Frauenzeitschriften hier, so Brigitte und Co., wie sie alle heißen, was gibt es überhaupt noch? Die sind, glaube ich, die am meisten gelesen werden.
Das gönne ich dir, Herr Pähler.
Ja?
Den Punkt gönne ich dir wirklich. Und zwar um 57%
wow.
ist die Reichweite von der 14-täglichen Frauenzeitschrift gewachsen.
Okay.
Ja. Also das könnte wahrscheinlich hier unser Datenanalyst Jan Schröder würde sagen, ja, man muss sich mal angucken, von welcher Datenbasis die kommen. Also wenn die jetzt zum Schluss nur noch 100 gelesen haben, ist das nicht so. Aber ich glaube, das war schon bestimmt ordentlich.
Ja.
Also, freut mich.
Okay. Dann habe ich, ich habe auch eine Zahlenfrage rund um Corona.
Hm.
Es ist ja ganz spannend eigentlich zu sehen, wie eigentlich jetzt diese Corona-Pandemie ja doch auch gerade die Wissenschaft sozusagen auch nach, nach oben, auch in der medialen Berichterstattung spült, wenn man so will. Also das ist, glaube ich, insgesamt gut für Wissenschaft und auch deren Renommee in der Gesellschaft. Aber das hat natürlich auch zur Folge, dass es ja auch, weil wir Medien ja gerne auch immer Köpfe, und wir sind ja hier auch im Köpfe-Quiz sozusagen unterwegs, Gesichter zeigen wollen. Da gibt es ja schon die ganzen neuen Stars, die sich Virologen, Infektiologen oder sonst wie Logen nennen. Mhm. Und ich glaube, Star der Stars in Deutschland ist ja Christian Drosten von der Charité. Mhm. Und der hat ja auch diesen vielgerühmten NDR-Info-Podcast. Und ich möchte von dir wissen, wir sind ja jetzt auch schon irgendwie eine ganze Zeit Corona-mäßig unterwegs, wie viele Ausgaben dieses Coronavirus-Update mit Christian Drosten von NDR-Info hat es denn eigentlich mittlerweile schon gegeben? Ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass der uns noch einholt hier bei Was mit Medien. Nein, nicht ganz.
30.
Da, das weißt du doch. Hast du gerade auf dein Smartphone geguckt, weil du es im Abo hast?
Nein, das habe ich nicht. Ich habe mir überlegt, wie viele Folgen haben wir und wie lange wird es dauern, bis er uns einholt?
Wie lange wird es dauern, bis er uns einholt?
Und zwar in 620 Tagen.
Eieieiei.
Das ist heute die 650. Ausgabe von Was mit Medien. Also, das habe ich irgendwo
die
hingeschrieben.
Die 650.
Ja.
Oh.
Ich hab's nicht irgendwie drin, weil ich dachte so, ach, was will man feiern in diesen Zeiten? Aber wenn du schon das ansprichst, dann kann man das ja kurz erwähnen.
Okay, dann hast du einen Punkt, den gebe ich dir natürlich sehr gerne.
Ich freue mich. Das ist doch eine schöne Sache. Gehen wir mal auf das nächste Thema, was wir uns hier mal nochmal genauer anschauen können. Und zwar Disney Plus. Das ist ja ein Streamingdienst, der ja jetzt auch im vergangenen Herbst in USA eingeführt wurde. Seit kurzem ist auch in Deutschland. Gerade richtig passend auch jetzt zur Stay-at-Home-Zeit. Und zwar war der Plan, dass in 5 Jahren 60 bis 90 Millionen Kunden diesen Dienst haben. Jetzt gab es aber schon einen Überraschungserfolg. Wie viele Abonnenten hat der Dienst denn jetzt schon?
Ich glaube, die Zahl habe ich irgendwo gelesen. Aber sag nur mal gerade, wie viel war der Plan?
Also so zufrieden wäre Disney, wenn die in 5 Jahren 60 bis 90 Millionen Kunden haben. Zum Vergleich, ich glaube, Netflix hat so zwischen entweder 150, 160 Millionen. Wie viel hat jetzt Disney Plus?
Ich weiß nicht, ob das weltweit war, wahrscheinlich. Ne? Die sind ja
das
im deutschen Staat, kann das noch nicht gewesen sein. Dann würden ja
da sind aber doch die deutschen Abonnenten auch mit
drin. Auch mit drin. Mhm. Ich habe, glaube ich, ich weiß es nicht ganz genau, was von 50 Millionen Euro, sag ich schon, 50 Millionen Abonnenten gelesen?
Richtig, Herr Pähler.
Ja.
Das ist ja heute ein Lauf hier. Das
ja,
ist ja super.
Weil es geht um Zahlen. Ja. Ich bin Zahlen- und Datengetrieben.
Okay.
Und das wirst du auch Zahlen an meiner...
Getrieben.
Bitte?
Alles gut.
Ja, aber wirst du auch an meiner nächsten Frage sehen. Mhm. Wir haben ja vorhin mit Daniel Drepper von BuzzFeed gesprochen, beziehungsweise du hast mit ihm gesprochen. Mhm. Wurde mir nochmal klar, dass wir vor 6 Jahren hier sozusagen aus dem Katzencafé Berlin über den Deutschlandstart von BuzzFeed gesprochen haben. Da habe ich nochmal nachgeguckt, weil ich es echt nicht mehr wusste und wissen wollte, wie lange gibt es BuzzFeed, also sozusagen den Mutterkonzern in den Vereinigten Staaten eigentlich schon? Also das Jahr würde mir reichen. Das war gut. Aber
wirklich?
Falsch.
Nein.
Also es ist, vielleicht gab es 2005 schon Vorüberlegungen, aber gegründet wurde es 2006.
Ach, so nah dran?
Ja.
Ja, aber das auch nicht mit Zeitverschiebung irgendwie, wenn es am 1. Januar und dann, naja, komm, egal.
Nein.
Das ist schon, das ist doch schon auch alt, ne? Muss man schon fast sagen, bald 15.
Fast so alt, ist egal. Du bist dran.
Wir haben hier noch eine weitere Zahlenfrage für dich. Hat was mit Corona zu tun. Und zwar jetzt mal nicht so die berichterstattenden Medien, sondern die andere, die böse Seite der Macht, wie man ja so unter uns Journalisten sagt. Es geht um PR. Es gibt auch einen Boom an Pressemitteilungen. Ein großes Portal in Deutschland, was sich mit Pressemitteilungen beschäftigt, hat tatsächlich mal nachgezählt, wie viele Pressemitteilungen jetzt im März verschickt worden sind. Und ich möchte von dir wissen, um wie viel Prozent ist die Zahl gestiegen? Entweder um 16%, um 32% oder um 42%.
Anders als bei allen beiden anderen Fragen habe ich dazu nichts gelesen. Da hatte ich irgendwo was gesehen oder überflogen, aber also 16% scheint mir zu wenig zu sein.
Okay.
Weil das ist gerade jetzt in so einer kurzen Zeit.
Dann hätte ich die Frage auch nicht ausgewählt.
Nee, dann wäre es ja auch gehen. Ey. Ja. Also deswegen ist es entweder 42%, was wirklich viel wäre, was ich mir aber vorstellen könnte, oder du lockst mich jetzt gerade in eine Falle und dann nimm bestimmt die Mitte.
könnte sein.
Und deswegen nehme ich 42%.
42% ja. Ist ein 16%, Herr Pell.
Nein!
Ja.
Das hast du mich doch in eine Falle gelockt. Aber anders, als ich dachte.
Ach, Herr Pell. Ja, Pella, sehr schön. Das sind doch die kleinen Freuden des Lebens jetzt hier zur Zeit. Aber vielleicht kleiner Funfact. Mhm. Durchschnittlich befasste sich jede vierte Meldung im März mit Corona, nämlich mit 28%.
Mhm. Ja, jetzt möchte ich noch eine Sache von dir wissen. Mhm. Und zwar haben wir ja über BuzzFeed gesprochen und ich frage dich noch mal eine Zahlenfrage, weil du hast mit Daniel Drepper gesprochen, wir haben natürlich damals im Katzencafé mit Juliane Leopold gesprochen, mhm. Aber es gibt noch jemanden von BuzzFeed, der noch viel öfter bei uns zu Gast in dieser Sendung war, Carsten Schmehl, mhm. Ja, der immer mit sehr verschiedensten, spannenden Recherchen uns sozusagen hat mitgenommen sozusagen in seine Arbeit und ich möchte gerne von dir wissen, wie oft war Carsten Schmehl seit der Gründung von BuzzFeed Deutschland zu Gast in Was mit Medien?
Ich sag 5-mal.
Verdammte Axt, das stimmt. Und ich kann dir auch sagen, in welchen Folgen. In Was mit Medien 460, in 493, in 510, 518 und 590. Da müsste ich jetzt diese 5 Dokumente alle öffnen und nachgucken. Auf jeden Fall hat er ja, da kann ich mich dran erinnern, sage ich auch über seine Recherchen im rechtsextremen Milieu, sozusagen Online-Milieu. Das fand ich sehr spannend, daran kann ich mich erinnern. Die anderen, ehrlich gesagt, jetzt leider gerade nicht.
Aber er arbeitet nicht mehr bei BuzzFeed. Ja,
ja. Mal gucken. Sonst wäre er auch vielleicht schon 6 oder 7-mal hier gewesen.
Man weiß es nicht.
Man weiß es nicht.
Herr Pähler.
Ja.
Das war sehr interessant. Ich habe jetzt, ich glaube, einen Punkt und du hast 2 oder 3.
Punkte. Nee.
3?
Nee. Du hast Carsten Schmehl richtig gewusst.
Ja.
Und du hast.
Habe ich 2.
2. Und ich habe auch 2.
Herzlichen Glückwunsch, Herr Pähler. Das ja, freut
ebenso,
mich sehr.
Ebenso. Es war fein.
Das war wirklich sehr schön. Das war eine Stunde Was mit Medien für diesen Donnerstagabend. Ihr könnt uns rund um die Uhr als Podcast hören. Einfach in eure Lieblings-Podcast-App eingeben unter dem Stichwort eine Stunde Was mit Medien. Die nächste Live-Ausgabe gibt es dann am kommenden Donnerstag. Und da freue ich mich schon drauf, weil wir stellen euch neue Medien vor. Also neue Medienpublikationen, die bis dann gestartet sind.
Wie ist eigentlich, darf ich das noch kurz fragen? Unsere Verdopplungszeit, wenn wir jetzt 500, 600, 50. Ach, ist egal.
Bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.